Herzlich willkommen zu Think Tank, Folge 17. Wir haben letztes Mal mit den Sinnen abgeschlossen. Es geht heute um ein ganz neues Thema, nämlich unsere Urteilsbildung. Bei mir an meiner Seite wieder die großartige Eva-Maria Sator, Durchdenkerin und Bewusstmacherin. Eva, du sagst, es gibt verschiedene Arten, wie wir uns ein Urteil bilden können.
Genau, es gibt verschiedene Arten und ich möchte heute in der Folge darauf eingehen. Aber vorerst nochmal, warum jetzt dieses Thema? Ja, wir haben uns ja jetzt 8 lange Folgen mit dem Thema Wahrnehmung befasst. Mhm. Und Urteil macht deswegen jetzt Sinn, weil das, was wir mit den Wahrnehmungsorganen in uns reinnehmen, beurteilen wir ja in Sekundenschnelle. Also gar nicht in Sekundenschnelle, in Lichtgeschwindigkeit.
Mhm. Das haben wir auch schon ganz kurz angestreift in einer unserer Folgen, die wir
genau.
haben.
Genau. Mhm. Und jetzt wollen wir es aber bewusst aufgreifen, weil unser Podcast, unsere Sendung ja auch dazu dient, dass wir uns die Dinge bewusst machen. Jetzt wissen wir, was alles Wahrnehmung ist. Es ist ja unheimlich breit, das Spektrum. Und das, was wir da so reinnehmen, beurteilen wir. Mhm. Und wie wir das beurteilen und welche Arten, da gehen wir heute drauf ein.
Sehr gut, freue ich mich drauf. Urteil ist auch so eine Sache. Es ist immer ein Unterschied, ob man jetzt beurteilt oder beurteilt wird oder auch verurteilt. Da ist das Urteil ja auch drin. Und das ist eine ziemlich harte Sache. Ne? Ein Urteil genau. fällen ist schon…
Urteil fällen, Vorurteil spielt auch eine
genau.
Rolle. Verurteilen. Woran denkst denn du, Joe, bei dem Begriff Urteil, wenn
ja,
du den Begriff Urteil hörst?
Dass man sich eben ein Bild über irgendwas gemacht hat und darüber okay. jetzt sich festigt.
Okay. Das interessant, dass das bei dir als erstes kommt. Ich habe nämlich, wie ich an das herangegangen bin, gedacht, Urteil, mit diesem Begriff verbinde ich sehr dieses Juristische. Es
ja.
wird ein Urteil gefällt. So.
Das auch, darum haben wir mit ja. verurteilt gesagt. Also das sind diese zwei Sachen, die mir eigentlich ja. dazu einfallen. Ja, da ich das eine schon gesagt habe, bin ich ja. aufs andere gegangen. Aber ja, Urteil ist natürlich sehr in Justiz bedingt auch
genau,
im
aber,
Kopf.
Und Urteil ist ja das Ergebnis eines Prozesses mhm. im Juristischen. Da gibt es einen
genau.
Prozess. Und mir ist bewusst geworden, es ist eben auch, wenn wir es anders verwenden, wie du es jetzt gemeint hast, auch das Ergebnis eines Prozesses, nämlich eines Erkenntnisprozesses.
Ja.
Den wir im Denken machen. Eben Sekunden Lichtgeschwindigkeit ganz schnell und es ist uns nicht immer bewusst.
Genau. Ist Urteil dann immer ein Ende eines Prozesses oder geht es dann eigentlich noch weiter?
Naja, ein Urteil würde ich schon sagen, ist einmal ein Ende eines Erkenntnisprozesses. Mhm. Dass wir ja ständig am Denken sind, ist wieder ein anderes Thema.
Ja.
Also insofern wäre mal total interessant, ich weiß nicht, wem das gelingt, da müsste man diese Denkbeobachtungsübung machen und dann gleichzeitig beobachten, wie viele Urteile fälle ich pro Tag. Also ich glaube, es sind Tausende.
Wahrscheinlich, ja. Auch wieder nicht alles ja bewusst wahrscheinlich, weil man fällt ja schon ein Urteil, wenn man rausgeht, dass ich sage, geh zum Auto oder nehme das Rad oder
genau.
keine Ahnung, gehe ich vorher nur aufs Klo oder nicht. Also das sind ja Sachen… Ja, man fällt unbewusste Urteile.
Ständig, genau. Deswegen, du hast das jetzt gleich nochmal belegt, wie wichtig das Thema ist. Umgangssprachlich verwendet man ja oft eher den Begriff werten oder bewerten, gar nicht so beurteilen. Und man könnte auch sagen, man trifft eine Aussage, die eine Ansicht über etwas oder jemanden enthält. Ja, das ist so, wenn man das ein bisschen googelt und eingibt, dann kommt so Aussage, die eine Ansicht über etwas oder jemanden enthält. Wobei, streng genommen ist die Aussage ja schon wieder der sprachliche Ausdruck.
Ja.
Das Urteil findet ja im Denken statt.
Mhm, genau.
Gut, ich habe wie immer ein bisschen recherchiert und es gibt eben verschiedenste Möglichkeiten, wie man das unterteilt, je nachdem, von welcher Richtung ich jetzt wieder komme, also Fachrichtung oder Wissenschaft. Ich habe bei der Philosophie ein bisschen nachgeschaut, ich habe in der Psychologie ein bisschen nachgeschaut und ich habe in der Erkenntnistheorie und Wissenschaft, die ja ein Teil der Philosophie ist, nachgeschaut.
Ja. Also du bist wieder top vorbereitet, ich merke das schon. Ja.
Genau, ich hoffe, ich überfordere nicht, ja. Du sagst mir das dann. Aber ja, ich finde es halt einfach so interessant. Beginnen wir mal bei Aristoteles. Ja. Der war ja so im 4. Jahrhundert vor Christi ein allgemein Wissenschaftler, Philosoph, Naturforscher. Und der hat einmal gesagt, ein Urteil ist die Verbindung von mindestens zwei Begriffen miteinander. Und es können auch mehrere sein und hat Urteile in verschiedene Klassen unterschieden. Und da habe ich jetzt einen Spickzettel, ich sag's ehrlich, ich lese das jetzt runter. Es gibt das bejahende Urteil laut Aristoteles oder das verneinende Urteil. Bejahend wäre, die Rose ist rot versus die Rose ist nicht rot. Es gibt das allgemeine Urteil, bleiben wir bei den Rosen, alle Rosen verwelken. Oder es gibt auch das besondere Urteil, einige Rosen duften nicht. Bis hin zum Einzelurteil, da könnte ich sagen, diese Rose ist gelb, betrifft nur diese eine Rose, die ich jetzt gerade da sehe.
Mhm.
Und dann gibt es noch drei Formen, das kategorische Urteil, nennt man auch das unbedingte Urteil. Das ist ein Urteil, das etwas über ein Sein aussagt, also Ein Beispiel wäre, alle Menschen sind sterblich. Es ist ein Sein, wir sind sterblich. Apodiktische Urteile wären Urteile, die eine Notwendigkeit ausdrücken, laut Aristoteles. Das wäre Notwendigkeit bei den Menschen. Alle Menschen müssen atmen, sonst überleben sie nicht, oder?
Ja.
Beim Essen kann man sich schon streiten. Es gibt ja Leute, die leben wirklich von, glaube ich, Licht, oder? Da gibt's so ein,
ja, gibt es die Licht und Lichtmenschen.
Luft. Ja. Und dann gibt es noch zuletzt das problematische Urteil oder auch vermutendes Urteil. Das drückt ein Möglichsein aus. Das wäre jetzt, heute könnte zum Beispiel es regnen. Das wäre so die Möglichkeit. Also 8 verschiedenste Formen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe es beim Mitsehen bin ich irgendwann ausgestiegen. Es sind so viele verschiedene Arten von Urteilen oder Bewertungen. Ja. Und wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich noch mehr gefunden. Du gräbst ja immer so weit und tief. Und
genau, ich habe dann noch den nächsten Stopp beim Immanuel Kant gemacht, ja, deutscher Philosoph der Aufklärung, aber auch ja Professor der Logik und Metaphysik, hat im 18. Jahrhundert gelebt. Der hat diese 8 Formen vom Aristoteles mit aufgegriffen und hat die sogenannte Tafel der Urteilsformen geschrieben. Und die beinhaltet jetzt 4 verschiedene Gesichtspunkte, nach denen eben Begriffe in Beziehung gesetzt werden können, also Urteile gefällt werden können. Und diesen Gesichtspunkten hat er dann jeweils immer noch 3 Urteilsformen zugeordnet. Das sogenannte Trippelschema, das ergibt jetzt 12.
3 mal 4,
ja. Ja. Ich ergänze jetzt nicht, welche 4 der Kant noch zu den 8 gegeben hat. Ich mache ein bisschen neugierig. Wer immer jetzt interessiert ist, der kann das ja wirklich sehr einfach nachschauen. Tafel der Urteilsformen, Immanuel Kant. Ich will den Rahmen heute nicht sprengen.
Ja, das ist sehr gut. Wir, mit 8 sind wir schon gut ausgesorgt.
Haben wir schon was gelernt, oder?
Was, ja.
Genau. Was sagt jetzt die Psychologie? Da gibt es einen Teil in der Psychologie, der nennt sich Kognitionspsychologie, also Kognition, Denken. Das ist offensichtlich ein Bereich, der sich mit dem Denken in der Psychologie beschäftigt. Und die sagen, Urteilen ist ein alltäglicher Prozess unseres Denkens, wo der Urteilende, sprich der Mensch, also wir, einem Urteilsobjekt, das kann sein eine Person, eine Situation, ein Ding oder etwas Abstraktes, einen Wert zuordnet. Also dem Objekt einen Wert zuordnet und der Wert kann sein beispielsweise, das ist jetzt gut, bedenklich, schön, hässlich, richtig, falsch. Und diesen Wert ordnet man jeweils von einer Urteilsdimension, also da gibt es sowas wie eine Skala, nicht? Also von sehr gut bis sehr schlecht. Und auf der Dimension ordne ich jetzt diesem Objekt diesen Wert zu, sehr abstrakt. Ist das nachvollziehbar,
Joe? Ja, also ich kann mir das gut vorstellen.
Also das sagt die Kognition, genau, ich sage die Kognitionspsychologie. Und da gibt es dann auch verschiedenste Formen wieder, wenn man in die Tiefe geht, aber da will ich auch nicht überstrapazieren. Also je nach Inhaltsbereich, also worüber man jetzt wertet und urteilt, gibt es zum Beispiel evaluative Urteile, prädiktive, vorausschauende Urteile, Häufigkeitsurteile, Wahrheitsurteile und soziale Urteile.
Ja. Ah, ich merke schon, es ist wieder sehr vielfältig.
Das ist sehr vielfältig und die unterscheiden auch noch induktives von deduktiven Urteilen, also induktiv vom Einzelfall auf das Allgemeine geschlossen und deduktiv vom Allgemeinen auf den Einzelfall geschlossen. So, ich hoffe, das passt jetzt, wenn wir dazu nicht viele Beispiele mitgebracht haben, weil ich würde jetzt gern weitergehen.
Ja.
Ja, weil jetzt komme ich zu was Einfacheren, was ich gefunden habe. Und mit dem bin ich schon mal recht happy.
Okay. Es ist, glaube ich, jetzt ganz kurz zum Durchschnaufen, wenn man sagt, jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen auf eine einfachere Ebene, um ein bisschen wieder Luft zu kriegen,
weil nach
dem vielen Input, den wir gerade gekriegt haben.
Das waren so viele verschiedene. Und einfacher ist es, wenn wir jetzt sagen, es gibt 2 Formen, das Sachurteil und das Werturteil. Das habe ich zum Beispiel auch gefunden in den Wirtschaftswissenschaften, wo stark diese Diskussion ist, oder auch bei Historikern. Und ich sage jetzt gleich, was der Unterschied dieser beiden ist. Also ein Sachurteil ist wirklich objektiv nachprüfbar, empirisch belegbar und wertfrei. Das heißt, Sachurteile beschreiben wirklich tatsächlich die Dinge, Sachverhalte und Zusammenhänge, wie sie sind. Ist-Zustände. Und sie sind, diese Sachurteile, was ihren Wahrheitsgehalt betrifft, überprüfbar. Das haben wir jetzt 3 Jahre lang sehr oft gehört, evidenzbasiert und so weiter.
Ja, stimmt.
Also ein Beispiel wäre jetzt aus der Wirtschaft, laut Marktforschung geben 90% der Tester an, dass sie das neue Duschgel als wohlriechend empfinden. Ja, also da ist eine Forschung gemacht worden, neues Duschgel kommt raus, getestet und 90% der Leute, die es getestet haben, sagen wohlriechend. 10% finden es nicht so gut.
Somit ein Sachurteil, kann man wirklich sagen, weil das jetzt…
Genau, objektiv, ja. Also man kann es nachvollziehen.
Genau.
Ja, da gibt es eine Studie und es ist, was den Wahrheitsgehalt betrifft, überprüfbar. Im Vergleich dazu ist jetzt ein Werturteil, nicht überprüfbar, nicht beweisbar und, ganz wichtig, subjektiv. Sprich individuell. Ja. Da wäre eben das Gegenbeispiel, wenn ich jetzt sage, das neue Duschgel stinkt. Ja.
Ja.
Das ist ganz individuell. Ja, oder,
und du werden das hoffentlich sagen, viele anders sehen, wenn es ein Duschgel gibt, dass nicht viele sagen, das stinkt. Sie genau. haben 90% schlecht, also sollte das nicht auf den Markt bringen.
Aber das ist eben subjektiv. Da lässt sich im Grund nicht streiten, wenn ja. was ich wohlriechend empfinde und was du als wohlriechend empfindest. Und das ist jetzt auch nicht belegbar und nicht objektiv überprüfbar. Ja? Das heißt, ein Werturteil ist eine wertende Aussage, ja, die sich zwar auf einen Sachverhalt, wie er ist, bezieht, aber diesen einordnet. Da sind wir wieder bei diesem Zuordnung des Wertes, was wir vorher auch schon gehört haben in der Psychologie. Und diese wertenden Aussagen erfolgen meist aufgrund unseres persönlichen, subjektiven Werteverständnisses, einer Erfahrung, einer Einstellung oder manchmal auch eines Glaubenssatzes. Ja?
Oder auch wieder der Wahrnehmung, die wir gehabt haben, oder?
Ja, oder auch wieder der Wahrnehmung. Hast vollkommen recht, weil auch Wahrnehmung sehr selektiv sein kann. Mhm. Ja? Stimmt. Nicht stinkt. Ein freudscher Versprecher. Oh. Okay. Wenn jetzt jemand feststellt, es regnet, wäre das ein Sachurteil, wenn es wirklich regnet draußen.
Ja.
Ist überprüfbar. Ich schaue raus, es regnet, du schaust raus, ja, stimmt. Sachurteil. Wenn ich jetzt aber dann sage, boah, heute ist wirklich schlechtes Wetter, dann ist das ein Werturteil.
Ja, weil es andere als gutes Wetter sehen können, wenn es regnet, ne?
Genau so ist es.
Ja.
Könnte sein, dass du findest, ja, jetzt war es so lang trocken und eigentlich tut es der Natur gut. Es ist gutes Wetter.
Ja.
Und weil ich gesagt habe, Wirtschaftswissenschaften, da gab es eben oder gibt es den sogenannten Werturteilsstreit, weil sich da nämlich verschiedene Expertenökonomen streiten. Und der Max Weber zum Beispiel hat argumentiert, dass die Wirtschaftswissenschaft eine rein empirische Wissenschaft sein sollte. Das heißt, dort hätten Werturteile keinen Platz. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ja, es darf schon gewertet werden. Und daraus ist jetzt entstanden die positive Ökonomik, das heißt ohne Werturteile. Da wird nur beschrieben, faktische Beschreibung, wie ist es in der Wirtschaft. Und dann gibt es die normative Ökonomik, da ist erlaubt mit Werturteilen, die beschreiben auch, wie sollte es sein in Bezug auf die Wirtschaft. Fand ich ganz interessant. Da streiten sich die Experten und die Wissenschaftler. Weil eigentlich sollte es in der Wissenschaft ums Faktische gehen. Ne? Und wie ist das?
Ja, genau.
Wie ist das
aber,
tatsächlich?
Aber da kommt das Menschliche wieder dazu, ne?
Ja,
glaube ich einfach. Und enthält dann nicht eigentlich fast jede Aussage dadurch einen wertenden Teil?
Bin ich ganz bei dir. Wir haben ja schon gesagt, wir werten Urteilen ständig. Und eben, ob etwas schlecht, schön, hässlich ist, und das ist uns nur manchmal nicht bewusst. Reine Sachurteile sind selten. Es steckt doch zum Beispiel auch in der Formulierung eines wünschenswerten Ziels. Steckt auch eine Wertung drinnen. Was für mich ein wünschenswertes Ziel ist, muss nicht unbedingt für dich und
ganz
für den
genau,
anderen
ja.
sein. Und warum ist das so? Wir Menschen wollen einfach erkennen, einordnen und bewerten, weil es uns ja Sicherheit gibt. Wir nehmen was wahr.
Natürlich.
Solange wir nicht wissen oder das bewerten und einordnen, sind wir unsicher. Das haben wir ja schon eben in den Sendungen zur Wahrnehmung besprochen, dass wir ja so viel auf einmal wahrnehmen. Vieles ist uns nicht bewusst, aber das prasselt ja ein auf uns und ist da. Und das Gehirn ist ständig beschäftigt, das zu filtern.
Ja.
Und Grundlage für dieses Filtern und die Trennung sind eben unsere Werte, unsere Normen, unsere persönlichen Einstellungen oder Glaubenssätze.
Darum ist es sicher auch schwer, dass man sagt, man würde das mal ändern wollen, weil ja das eben tief verankert ist in einem. Man sagt, ich werte das so und mein Gehirn reagiert ja in Sekundenschnelle und wertet ja sofort etwas. Wenn ich sage, wenn man wirklich bewusst zu sich sagen will, ich würde das gerne, meine Einstellung irgendwie anpassen, ist es, glaube ich, schon ein ziemlich langwieriger Prozess, bis das Hirn auch
total so
schnell arbeitet.
Und der erste Schritt ist die Wahrnehmung, ne? Dass ich sage, ich habe deinen Glaubenssatz oder ich habe deine Einstellung. Mir wird bewusst, dass ich mich verhalte auf Basis dessen und ich will es ändern. Ja? Und das ist genau der Punkt, ja, den du jetzt gerade ansprichst, weil einerseits hilft uns das ja, dass wir filtern und dass wir einordnen sehr schnell und diese Muster haben, hilft uns zu orientieren und zu handeln. Auf der anderen Seite, wie du sagst, schränkt es uns ein, weil wir dann oft, wir glauben etwas schon zu wissen, weil da dieser Filter ist und diese Einordnung, das so schnell geht. Ja? Und aber das, was du sagst, wenn ich weiß, ich will was ändern, da bin ich schon einen Schritt weiter. Dann ist mir
das
bewusst
stimmt.
geworden, dass ich einen Filter habe. Und da strebe ich dann nach tiefergehender Erkenntnis. Wenn es mir nicht bewusst ist, dann bin ich in meinem Muster drin, agiere schnell, kann einordnen, aber möglicherweise lerne ich etwas nicht, was ich lernen könnte.
Ja, genau.
Kannst dich erinnern an die Folge 10, wo wir diesen Unfall, wo wir so ein Fallbeispiel hatten?
Ja, wo du gesagt hast, eine Polizistin müsste dann jeden einzelnen Verkehrsteilnehmer befragen nach seiner Wahrnehmung, weil genau. Das unterschiedlich wahrgenommen wird. Ne?
Genau. Mhm. Und das war so zum Thema Wahrnehmung. Jeder sieht, hört, riecht, fühlt und so weiter. Ich zähle jetzt nicht nochmal all unsere 9 Sinne, die wir gebracht haben, auf. Das ist schon mal unterschiedlich, aber jeder wird es anders bewerten. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass viele, die das beobachtet haben, dann nicht nur reine Sachurteile machen werden, sondern sehr viele Werturteile.
Ja.
Das ist eben dann diese einordnende, persönliche, die subjektive.
Genau, wie wir auch damals in der Folge schon besprochen haben, wenn es ein Unfall mit einem Radfahrer ist, ist einer, der auch Rad fährt, wahrscheinlich sympathisiert automatisch mit dem Radfahrer. Ne? Das war damals dein Beispiel, das du
genau.
genannt hast.
Ja. Du siehst, wir bestätigen uns immer wieder selbst in den Folgen oder wir greifen wieder Sachen auf und das ist für mich auch so schön beim Arbeiten, dass ich drauf komme, hey, da ist ein roter Faden drin, das macht richtig Sinn, so wie wir das anordnen. Eigenlob schon wieder, ui. Okay, wenn wir uns jetzt bewusst machen, Joe, dass wir im Grunde ja einerseits gar nicht hundertprozentig fähig sind, eine Situation vollständig wahrzunehmen, also wirklich vollständig und neutral wahrzunehmen und auch zu beurteilen, dann sollten wir doch eigentlich auch vorsichtiger sein mit unserem Urteil. Was meinst du?
Ja, sollten wir. Sagt sie so leicht. Aber das ist eben immer dieses schnelle Urteil. Ne? Das
ja.
ist, ja. Hm. Wenn wir wieder bei dem an sich arbeiten, dann sind, dass man sagt, ein bisschen bewusster machen sich das Ganze, bevor man das Urteil wirklich fällt, sondern mehrere Eindrücke zulassen vielleicht.
Genau. Und wenn wir heute mit der Sendung dazu beitragen, dass bei jedem da so der Groschen fällt, ja, im Sinne von, hey, wir können gar nicht alles wahrnehmen, weil Filter im Gehirn und wir sind oft voreingenommen, weil da unsere Standardbewertungen zuschlagen, dass man dann sagt, jetzt fange ich einmal an, ein bisschen bewusster, wenn ich mit jemandem spreche, mal mehr zuzuhören und ich unterdrücke diesen Impuls, dass ich gleich meinen wertenden Senf dazugebe, weil mir passiert das
ja.
ständig. Und ich glaube, das ist für den einen oder anderen auch hier im Podcast ein bisschen nachvollziehbar, weil es gibt Situationen, wo ich voll begeistert dir ins Wort falle.
Ja, das kommt durchaus vor, ja.
Und da gebe ich dann sofort meinen Senf dazu. Und wenn uns das gelingt, das zu unterdrücken und mehr dem anderen zuzuhören, das heißt ja nicht, dass ich jetzt bei mir nicht mitbekomme, was wäre mein Senf. Also das ist schon wichtig, dass ich sage, hey, was wäre denn jetzt mein Urteil? Mhm. Oder was wäre mein vielleicht Vorurteil, was du vorher schon angesprochen hast? Oder vielleicht sogar meine Verurteilung. Aber ich spreche sie nicht aus. Ich krieg's mit. Das ist wieder das, was wir auch beim Dialog besprochen haben. Das Suspendieren, nicht gleich aussprechen. Ich finde, das wird schon sehr zu einem friedlicheren, besseren Miteinander beitragen.
Ja, auf jeden Fall. Also da gebe ich dir zu 100% recht.
Ja.
Da falle ich jetzt nicht ins Wort und sage was anderes. Sondern
da ja, bin du machst ich voll das eh seltener. Zitat von Goethe an der Stelle. Und die Weisen sagen immer, beurteile niemand, bis du an seiner Stelle gestanden hast.
Das ist ein sehr weiser Satz.
Ja, finde ich schon. Passt dazu. Gut, jetzt haben wir 2 Formen gehabt, Sachurteil und Werturteil. Es wäre ja nicht ich, wenn ich nicht noch was mitgebracht hätte.
Natürlich nicht. Bitteschön.
Ich probiere es. Also, 4 verschiedene Urteilsarten noch. Die machen für mich Sinn und gefunden habe ich sie in der Erkenntniswissenschaft oder Theorie nach goetheanischer Anschauung beziehungsweise auch in Unterlagen zu einem Lehrgang der Universität zur Erkenntniswissenschaft, die ich unter anderem auch mitgemacht habe. So, und eine Form des Urteils, Joe, habe ich schon mal in einer Folge angesprochen. Also ja, ich glaube, ich habe es sogar beim Namen genannt und das war, als ich dir damals bei der Intro-Folge zur Wahrnehmung einen Stift gezeigt habe und dich gefragt habe, was das ist.
Ja, der türkise Stift, ich kann mich erinnern. Ja.
Genau. Und da hast du eben auch in Sekundenschnelle hast du gesagt, das ist ein türkiser Stift. Und das ist schon eine Art des Urteils, nämlich eine Wahrnehmungsurteil. Du nimmst was wahr, du siehst das und sagst den Begriff dazu.
Ja.
Und selbst wenn wir das nicht aussprechen, wir tun das ständig im Denken, weil es uns Sicherheit gibt. Das ist uns eben oft nicht bewusst.
Okay,
aber
ja.
Weißt du, wenn da jetzt ein Viech krabbelt, wir hatten dieses Beispiel an der Wand, irgendein großes, dann will ich schon wissen, ist das eine Spinne, ist das jetzt ein Skorpion, wenn ich in einem südlichen Land bin oder was ist das?
Ja.
Und erst wenn ich es weiß, fühle ich mich sicherer. Mhm. Also, das nennen wir das Wahrnehmungsurteil, weil wir das, was wir Wahrnehmung, diesem Ding einen Begriff zuordnen. Nachvollziehbar, oder?
Ist nachvollziehbar, ja, absolut. Ja. Das war jetzt das Wahrnehmungsurteil.
Das war das Wahrnehmungsurteil.
Gut, eines von 4, also gibt es noch 3 weitere.
Es gibt noch 3, genau. Und das wird jetzt gleich bekannt vorkommen, weil die drei Formen, deswegen habe ich sie auch jetzt noch mit reingebracht, können wir dem Denken, dem Fühlen und dem Wollen, das ja mit unseren Handlungen zu tun hat, zuordnen. Und darüber haben wir ja schon in den Folgen 10 und 11 sehr viel gesprochen.
Ja, das stimmt.
Da ging es um die Innenschau und Innenwahrnehmung. Mhm. Okay, und am besten anhand eines Beispiels. Jetzt stelle vor, eine Familie will ein neues Auto kaufen. 3 bis 4 Mann und Frauen hoch, gehen zum Autohändler. Und der bemüht sich sehr, der Verkäufer zeigt ihnen verschiedene Modelle, beschreibt alle technischen und funktionalen Details, weist auch auf das Design hin. Ja, und die schauen sich das an. Und jetzt sagen wir mal, ein Familienmitglied, machen wir es klassisch, der Vater zum Beispiel, würde jetzt seine Entscheidung auf folgenden Kriterien begründen. Der sagt, ja, also die PS, das Auto hat 4-Rad-Antrieb, ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, also das kann man ja auch, das wird meistens dargestellt, vielleicht im Einkaufspreis versus fahrbare Kilometer oder Treibstoffverbrauch. Also der begründet seine Entscheidung, warum er dieses Auto will, darauf. Mhm. Dann liegt dieser Entscheidung ein kognitives Urteil zugrunde oder auch ein Sachurteil. Also das kognitives Urteil wäre genau das Gleiche, was wir vorher beim Sachurteil beschrieben haben.
Okay, ja.
Weißt du, warum jetzt das sozusagen genau das Kognitive dem Sachurteil gleichgestellt wird? Was ist das jetzt?
Weil es auch auf Fakten basiert,
Fakten,
oder?
Ja. Oder? Mhm. Objektiv nachvollziehbar.
Genau.
Ich kann das überprüfen. Also meistens dieser Kilometer Treibstoffverbrauch, das ist ja immer so ein durchschnittlicher, oder? Die machen auch irgendwelche Autotests. Aber wenn ich jetzt mein Auto ein Jahr fahre und ich komme drauf, im Durchschnitt verbraucht, das braucht viel mehr, würde ich auf einen Mangel hinweisen, oder? Das könnte man dann.
Könnte man machen, ja.
Ja, weil dann ist es, stimmt's ja nicht. Ist ja dann nicht objektiv nachvollziehbar. Also es fällt mir
wobei, sie werden sicher sich auf deine Fahrweise ausreden wahrscheinlich.
Irgendwo,
ich glaube nicht, dass du da durchkommst mit dieser...
Irgendwo gibt es was Kleingedrucktes, ja genau. Sie würden sagen, ich schalte falsch oder
genau,
was auch immer.
Genau, sowas.
Ja, aber bei der Automatik, na gut. Also nur Scherz am Rande. Hier handelt es sich eben eigentlich um ein Wahrheitsurteil. Ich kann das objektiv wieder überprüfen, ist das wahr oder falsch, der Kilometerverbrauch. Und das Urteil wird eben, deswegen heißt es kognitives Urteil, unserem Denken zugeordnet. Ja, weil auch die Wissenschaftler mit ihrem Denken, da haben die Emotionen nichts zu tun und auch die moralischen Vorstellungen überprüfen immer wieder, ist etwas wahr oder nicht. Wenn jetzt klassisch zum Beispiel die Frau sagt, na ja, ja, das Auto kann viel, aber ehrlich gesagt, der andere ist viel schöner. Der hat auch viel eine elegantere Form und die Farbe, die, also okay, die Farben kann man sich eh auswählen. Ja, und ich will unbedingt eine andere Farbe. Dann ist das ein emotionales Urteil oder auch anders gesagt ästhetisches Urteil. Also das sind zwei Synonyme. Warum? Das ist, gefällt's mir oder gefällt's mir nicht?
Ja.
Was ist meine Empfindung, mein Gefühl dazu? Ist es schön oder hässlich? Und auch da sind wir wieder rein subjektiv unterwegs.
Mhm. Das nein, natürlich, genau.
Oder?
Sind nicht faktenbasiert.
Genau. Ja. Hm. Sympathie, Antipathie. So, und jetzt ein Kind zum Beispiel, der Sohn könnte sagen, naja, aber ich finde, es muss unbedingt ein Elektroauto sein.
Ja.
Weil damit leisten wir einen Beitrag zum Klimaschutz. Und hier handelt es sich dann, wenn das rein das herangezogen wird, um ein moralisches Urteil. Das steht in Bezug mit unserem Wollen und unseren Handlungen, weil Elektroauto zu fahren, findet der junge Mann gut.
Ja.
Gut für den Klimaschutz. Und alles andere, jetzt zum Beispiel Verbrennungsmotor, wäre schlecht, ja, aus seiner Sicht. Und wenn man jetzt aufgrund dieses Urteils sich entscheidet, wäre es eben ein moralisches und moralische sind auch wieder subjektiv.
Ja.
Brauche nur an verschiedene Religionen, Weltanschauungen denken, die Medien, Trends, die kommuniziert werden. Also wir werden ja beeinflusst durch diese Dinge.
Natürlich, ja, genau. Ja. Im Grunde sind dann das emotionale und das moralische Urteil dann zwei Unterkategorien vom Werturteil, von dem wir vorher gesprochen haben, oder?
Goldrichtig, genau. Ja. Deswegen fand ich das jetzt so elegant. Zuerst mal diese zwei und jetzt noch diese drei, wo man sagen kann, okay, denken, fühlen, wollen. Und im Grunde, was mir an mir auffällt, ist, dass wir meistens ein Mischurteil fällen. Mhm. Seltenst. Nur faktisch, also Sachurteil oder kognitives. Da ist zumindest was Emotionales dabei. Ist mir das angenehm? Gefällt mir das oder nicht? Oder vielleicht auch was Moralisches?
Natürlich, ja. Weil, wenn wir beim Autokauf bleiben, ein Auto kaufe ich mir nicht nur, weil wenn es dann nicht gut ausschaut, kann die Kinder das kann nur so viel können, aber wenn es einem nicht gefällt, steigt man halt nicht gerne ein.
Schon, gell?
Ja, natürlich.
Ja. Also das ist genau der Punkt. Und eine Übung, die wir jetzt diesmal mitgeben, könnte sein für euch alle, in nächster Zeit beobachtet euch, wann immer ihr etwas beurteilt oder bewertet, einfach nur für sich hinschauen, mitbekommen, ist es jetzt ein Sachurteil? Oder kognitives, also reiner Fakten. Ist es nachvollziehbar, überprüfbar von jemandem anderen? Oder und ist da auch ein emotionaler Anteil? Ist mir das sympathisch, unsympathisch, mag ich das? Oder und auch noch ein moralischer, dass ich eine moralische Wertung drin habe, weil das sind ja meine moralischen Wertvorstellungen. Ja,
ja, also wiederum ins Bewusstsein rufen, wenn wir es eh so oft haben, dass man sagt, wonach urteile ich?
Genau, und innehalten, weil warum ist das aus meiner Sicht so wichtig? Wir haben es vorher schon angedeutet, weil beim emotionalen und beim moralischen Urteil geht es darum, dass wir im Dialog bleiben mit den anderen. Es bringt nichts, mit dir darüber zu streiten, wenn du findest, Elektroautos sind besser zu fahren und ich sage nein. Da gibt es kein richtig und falsch im Sinne von wahr, von Wahrheit, sondern es sind subjektive Wertvorstellungen oder auch das Rote ist schöner als das Weiße. Da braucht man gar nicht streiten drüber. Und da ist eben dann so hilfreich, das anzuwenden, was wir beim Thema Zuhören besprochen haben. Beiseite lassen, die eigene Vorstellung, das eigene Urteil und zuhören. Und zuhören heißt ja nicht zustimmen. Es wird sicherlich zu mehr Frieden beitragen im Miteinander.
Ja, das klingt schön.
Joe, macht für dich jetzt diese Unterteilung in Wahrnehmungsurteil, kognitives Urteil, emotionales und moralisches Urteil Sinn?
Absolut. Nie drüber nachgedacht, wieder mal, ja. Aber wenn man sich darauf einlässt, ja, ich weiß genau, was du meinst und ich kann ganz viel damit anfangen.
Sehr gut, das freut mich. Was ich jetzt hier noch der Vollständigkeit halber ergänzen möchte, ist, dass Immanuel Kant unter Wahrnehmungsurteil etwas anderes verstanden hat, als wir jetzt heute hier gebracht haben. Für all jene, die jetzt noch ein bisschen nachrecherchieren wollen, er versteht nämlich darunter das subjektive Urteil des wahrgenommenen Inhalts. Also der sagt auch, wenn ich den Kant jetzt richtig verstanden habe, sagt er, dass es dieses objektive Urteil gar nicht geben kann. Mehr will ich jetzt gar nicht dazu sagen, weil für alle Philosophen, die uns zuhören, gerne nachlesen. Für mich macht es Sinn, dass man Dinge objektiv beurteilen kann, ja, weil die Erde ist eben auch jetzt rund und nicht eine Scheibe und das ist irgendwann einmal objektiv nachweisbar geworden und deswegen gehen wir davon aus.
Ja. Wobei es auch da viele Stimmen gibt, die immer noch das Gegenteil behaupten, muss man ja trotzdem
eben
sagen.
Eben, ich war noch nicht im All und habe drauf geschaut. Also objektiv überprüfbar und nachvollziehbar, vielleicht sind all die Fotos von der Erde fake.
Ja, wer weiß.
Auch wenn wir jetzt schon recht viel erzählt haben, möchte ich noch eine Ergänzung machen, weil sie aus meiner Sicht noch einmal Komplexität reduzieren kann und noch mehr Klarheit reinbringt. Passt das, Joe? Da ist es
selbstverständlich. Die Bühne gehört dir.
Nein, uns beiden. Du grätscht jederzeit rein, wenn irgendwas nicht nachvollziehbar ist. Diese drei Urteile, kognitiv, emotional und moralisches, sind im Grund auch Wahrnehmungsurteile. Jetzt wird es noch einmal ein bisschen…
Okay, alle drei sind Wahrnehmungsurteile.
Ja,
okay.
Wieso? Das ist mir so klar geworden. Wieso? Nehmen wir mal das emotionale Urteil zum Auto her. Wir sagen, das Auto ist schön. Was wir aber meinen, ist doch eigentlich, ich empfinde, dass das Auto schön ist.
Ja.
Weil die Aussage, das Auto ist schön, wäre so apodiktisch, das ist schön. Wenn ich sage, ich empfinde, dass das Auto schön ist, dann äußere ich mit der Aussage, dass das Objekt meiner Betrachtung, meines Urteils, nicht das Auto ist, sondern eigentlich mein Gefühlsleben, was es mit mir macht.
Ja, stimmt auch.
Und Wahrnehmungsurteil deswegen, weil ich ja meine Gefühle wahrnehme, deswegen, das haben wir bei der Innenschau schon besprochen, Folge 10 und 11. Wenn ich meine Gefühle mir bewusst mache, meine Empfindungen und das dann auch so formuliere, dann ist es eigentlich ein Wahrnehmungsurteil, weil ich nehme meine Gefühle wahr und ich ordne dem einen Begriff, eine Beschreibung zu.
Ja.
Trotzdem macht natürlich Sinn zu sagen, es ist ein emotionales Urteil, weil es ja eben mit Gefühlen zu tun hat. Genauso ist es mit den Elektroautos, wenn ich finde, das ist besser, diese zu fahren, ja, dann könnte man auch sagen, nicht ein Elektroauto ist gut oder besser, sondern es ist besser, ein Auto zu fahren, weil hier ja auch wieder das Objekt meiner Beurteilung mein Wollen und meine moralischen Werte sind. Macht das Sinn für dich?
Ja, absolut.
Ich finde immer alles, was noch einmal vereinfacht, so schön. Ja, also. Und genauso beim Denken, da sind natürlich unsere Gedanken und die Inhalte Objekt unserer Betrachtung. Das haben wir ja oft genug schon die Übung gesagt, nimm einfach mal wahr, was du denkst. Und wenn das Denken jetzt wirklich nur die Fakten und das Sachliche, was wir über die Welt wahrnehmen und wie wir es beurteilen betrifft, also wenn da wirklich die Gefühle draußen bleiben und unsere moralischen Wertvorstellungen, dann wäre das dieses reine kognitive Urteil. Und dann ist es aber eigentlich auch ein Wahrnehmungsurteil, weil ich mit dem Denken mein Denken beobachte und dann benenne. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht total Verwirrung reingebracht. Wenn, liebe alle, die ihr uns zuhört, dann lasst dieses letzte Statement einfach als meine ganz persönliche Meinung dazu stehen. Aber wir wollen ja immer wieder zu noch mehr Bewusstsein beitragen.
Hier, genau, oder? Dafür sind wir ja da. Dafür haben wir den Podcast, um Bewusstsein zu schaffen. Danke. Und ich muss auch sagen, es ist ein Thema, wo ich mir wirklich gedacht habe, boah, es ist harter Stoff.
Ja.
Aber du schaffst es immer mit deinen vielen schönen Beispielen, das so plastisch darzustellen, dass man sich so reindenken kann, dass es dann gar nicht so schwierig ist, wie am Anfang angenommen, muss ich
sagen.
Oh,
danke, Joe. Das ist echt ein schönes Kompliment. Ja, dann schließt sich aber hier jetzt heute auch der Kreis. Oder? Wir sind am Ende angekommen.
Und somit darfst du jetzt noch einmal alles zusammenfassen, was du Großes an Input für uns heute dabei gehabt hast.
Ich versuche so kurz wie möglich. Also, wir haben heute, glaube ich, aufgezeigt, dass ein Urteil das Ergebnis eines Erkenntnisprozesses ist. Ja? Und das findet in unserem Denken statt. Je nach Perspektive, von der wir uns annähern, fachlicher, wissenschaftlicher, kann man Urteile in unterschiedliche Arten unterteilen. Da haben wir Aristoteles erwähnt, Kant, aber auch die Kognitionspsychologie. Und wir sind dann eben grob bei Sach- und Werturteil gelandet, wobei das Sachurteil das Objektive ist, faktenbasierte, auch kognitives Urteil genannt, das mit dem Denken assoziiert wird. Und ein Werturteil wäre wirklich subjektiv. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber streiten. Ja? Schönheit liegt im Auge des Betrachters und moralische Werte auch. Und du hast so schön gesagt, dass im Grunde das emotionale und eben das moralische Urteil zwei Unterformen sind, dieses Werturteils. Ja, last but not least habe ich jetzt dann noch einmal diese Klammer gespannt, dass man im Grunde auch sagen könnte, dass alle drei, nämlich kognitives, emotionales und moralisches Urteil, auch als Wahrnehmungsurteil definiert werden können, weil wir ja jeweils unser Denken, unser Fühlen und unser Wollen, also unsere Werte, was wir umsetzen wollen, beobachten und dann beurteilen. Sprachlich kommt es nicht immer rüber, weil ich sage, das Auto ist schön und nicht ich empfinde es als schön. Joe, magst du noch die Übung kurz wiederholen, die wir gebracht haben?
Ja, wir haben gesagt, wir schauen und gehen in uns und überprüfen, welche Urteile wir so fällen, also die kognitiven, emotionalen, moralischen Urteile, alle, die man so über einen Tag verteilt, vielleicht einmal beobachten und uns dann bewusst werden, welche Urteile wir so fällen. Das
genau,
wäre so die Hausübung.
Wann auch in Reinkultur oder ob es eigentlich Mischurteile sind.
Ganz genau. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende. Wir gehen jetzt in eine Sommerpause und sind trotzdem da.
Stimmt, ja. Und magst du noch kurz sagen, was wir jetzt vorhaben, die nächsten zwei Folgen?
Ja, ich freue mich schon wahnsinnig auf die beiden Sommerfolgen und Sommerepisoden von Think Tank. Wir werden nämlich alles, was wir so an Übungen gemacht haben, in den ersten 17 Folgen.
Okay, ja, genau.
Die ersten 16, 17 Folgen, die wir gemacht haben, alle Übungen einfach nochmal komprimiert zusammenfassen. Wenn ihr nämlich sagt, ja, irgendwo war meine Übung, wo finde ich denn die? Und dann müsst ihr alle Podcasts suchen. Nein. Hört sich einfach unser Summer-Special an und da sind Übungen dabei.
Genau, freue mich auch schon. Wir werden auch ein paar Feedbacks von euch bringen.
Also, wenn ihr uns was sagen möchtet, dann schickt uns das am besten per E-Mail an redaktion@thinktank.at oder thinktank@welle1.at. Sprachnachrichten gehen auch, die gehen leichter eigentlich sogar via WhatsApp. Da gebe ich euch jetzt eine WhatsApp-Nummer 0676 90 90 981. Die kommen nämlich auch dann direkt zu mir und die kann ich dann mitnehmen.
Super, ich freue mich sehr.
Gut. Dann freuen wir uns auch auf das Sommer-Special. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Und ich hoffe, euer Urteil fällt darauf, dass ihr uns auch im Sommer über begleitet. Bis dann.
Bis dann.